liebe Zuhörer. Das Ökumene-Dekret hat drei Punkte, ist klar gegliedert. Zunächst die theologische Grundlegung, dann was man praktisch in der Ökumene tun kann. Und dann mit einem dritten und abschließenden Teil, in dem wir uns befinden, werden die von der apostolischen römischen Stuhl getrennten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften behandelt. Zunächst einmal die Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften des Ostens im Orient. Dort wird festgestellt, dass uns mit ihnen sehr viel verbindet. Das Priestertum, die Eucharistie, die sakramentale Grundstruktur der Kirche ist hier ähnlich wie bei uns. Gemeinsame Heilige in der Kirchengeschichte werden verehrt. Es wird erinnert an die unglaublich schönen Hymnen, an die Gottesmutter Maria, an die Tiefe der Feier der Eucharistie. Das Geheimnis ist hier vielleicht sogar noch besser bewahrt worden als bei uns. Das Mönchtum, das eine sehr starke Ausprägung im Osten bekommen hat. Und dann noch die eigenen Kirchenordnungen. Und es wird im Anschluss an Augustinus festgehalten, dass im Notwendigen die Einheit bestehen muss, im Zweifelhaften die Freiheit, aber bei allem die Liebe. Das ist ganz wichtig. Auch so ein ganz wichtiger Grundsatz für unser Leben. Im Notwendigen brauchen wir die Einheit. Also das, worauf es wirklich ankommt, da geht es nicht ab, wenn wichtige Punkte ausgegliedert werden. Aber bei dem, was jetzt nicht so wichtig ist oder wo man sich selber nicht sicher ist, muss einfach eine Freiheit gewährt werden. Aber bei allem die Liebe. Und so sagt die katholische Kirche, dass die Fähigkeit der Ostkirchen, sich nach ihren eigenen Ordnungen zu regieren, zu leiten, nicht nur von uns zu akzeptieren ist, sondern ganz wesentlich ist zur Wiederherstellung der Einheit, dass wir das notwendige Vorbedingung bezeichnen. Also wir wollen das ganz bewusst respektieren, dass sie einen anderen Weg genommen haben und zu verschiedenen, unterschiedlichen Ausprägungen gekommen sind. Das ist eine Bereicherung. Die Bereicherung, die der andere uns geben kann, ist für uns keine Konkurrenz oder als etwas Bedrohliches. Oft wird das ja so gesehen, wenn da jemand anders ist, als wir es uns vorstellen oder wünschen, dann empfinden wir das schon als eine Gefährdung. Oft ist es so. Es sollte aber anders sein, dass man den Reichtum des anderen schätzt und sich darüber freut. Was von der legitimen Verschiedenheit gesagt wurde, so das Konzil, muss nun auch von der verschiedenen Art der theologischen Lehrverkündigung gesagt werden. Denn auch bei der Erklärung der Offenbarungswahrheit sind im Orient und im Abendland verschiedene Methoden und Arten des Vorgehens zur Erkenntnis und zum Bekenntnis der göttlichen Dinge angewendet worden. Daher darf es nicht Wunder nehmen, dass von der einen und von der anderen Seite bestimmte Aspekte des geoffenbarten Mysteriums manchmal besser verstanden und deutlicher ins Licht gestellt wurden. Und zwar so, dass man bei jenen verschiedenartigen theologischen Formen oft mehr von einer gegenseitigen Ergänzung als von einer Gegensätzlichkeit sprechen muss. Gerade gegenüber den authentischen theologischen Traditionen der Orientalen muss anerkannt werden, dass sie in ganz besonderer Weise in der Heiligen Schrift verwurzelt sind, dass sie durch das liturgische Leben gefördert und zur Darstellung gebracht werden, dass sie genährt sind von der lebendigen apostolischen Tradition und von den Schriften der Väter und geistlichen Schriftsteller des Orients und dass sie zur rechten Gestaltung des Lebens überhaupt zur vollständigen Betrachtung der christlichen Wahrheit hinführen. Also besonders hörgerecht formuliert sind diese Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht. Es ist nicht ganz leicht, das so vorzulesen, dass man es auch aufnehmen kann. Dieses Heilige Konzil erklärt, dass dies ganze geistliche und liturgische, disziplinäre und theologische Erbe mit seinen verschiedenen Traditionen zur vollen Katholizität und Apostolizität der Kirche gehört. Und sie sagt Gott dafür Dank, dass viele orientalische Söhne der katholischen Kirche, die dieses Erbe bewahren und den Wunsch haben, es reiner und vollständiger zu leben, schon jetzt mit den Brüdern, die die abendländische Tradition pflegen, in voller Gemeinschaft leben. Also es gibt ja auch Kirchen im Osten, die in voller Einheit mit Rom stehen, auch wenn sie einen anderen Ritus, den byzantinischen Ritus etwa, haben. Diesen unierten Kirchen ist es natürlich in der Verfolgungszeit des Kommunismus ganz besonders schlecht gegangen, weil ja etwa Stalin die orthodoxe Kirche im Land sicher auch stranguliert hat und Repressalien ausgesetzt hat, aber sie in einer ganz anderen Weise akzeptiert hat als die Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die mit Rom verbunden sind. Der Grund ist ganz einfach, weil er natürlich dann bei orthodoxen Kirchen ganz anderer Weise mit hineinregieren konnte. Und wenn da von außen her jetzt eine Institution, nämlich Rom, die Bischöfe bestellt hat, konnte er nichts mitreden. Und deshalb waren gerade in der Ukraine die Unierten einer ganz grausamen und schlimmen Verfolgung ausgesetzt. Im Hinblick auf all dies erneuert das Konzil feierlich, was in der Vergangenheit von heiligen Konzilien und römischen Päpsten erklärt wurde. Dass es nämlich zur Wiederherstellung oder Erhaltung der Gemeinschaft und Einheit notwendig sei, keine Lasten aufzulegen, die über das Notwendige hinausgehen. Das ist ein Zitat aus der Apostelgeschichte. Keine Lasten aufzulegen, die über das Notwendige hinausgehen. Nochmals dieser Satz von Augustinus, diesmal auf Latein. In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. In allem die Liebe. Das Konzil spricht den dringenden Wunsch aus, dass von nun an alle ihre Bestrebungen darauf hingerichtet sind, diese Einheit allmählich zu erlangen in den verschiedenen Einrichtungen und Lebensformen der Kirche, besonders durch das Gebet und den brüderlichen Dialog über die Lehre und die drängenden Notwendigkeiten der Seelsorgsaufgaben in unserer Zeit. In gleicher Weise empfiehlt das Heilige Konzil den Hirten und Gläubigen der katholischen Kirche eine enge Verbundenheit mit denen, die nicht mehr im Orient, sondern fern von ihrer Heimat leben, damit die brüderliche Zusammenarbeit mit ihnen im Geist der Liebe und unter Ausschluss jeglichen Geistes streitsüchtiger Eifersucht wachse. Wenn dieses Werk mit ganzer Seele in Angriff genommen wird, so hofft das Heilige Konzil, dass dann die Wand, die die abendländische und die orientalische Kirche trennt, einmal hinweggenommen werde und schließlich nur noch eine einzige Wohnung sei, deren fester Eckstein Jesus Christus ist, der aus beiden eins machen wird. Das ist der Wunsch des Konzils, dass die trennende Wand hinweggenommen wird. Stellen Sie sich vor, das wäre Wirklichkeit, dass mit den Kirchen des Ostens, vor allem mit der russisch-orthodoxen Kirche, die Einheit uns wieder geschenkt würde. Was würde das auch für das Gespräch mit den Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die aus der Reformation hervorgegangen sind, Auftrieb verleihen? Man hat ein bisschen so Sorge seitens der evangelischen Brüder, das habe ich aus einigen Gesprächen herausgehört, wenn sich die katholische Kirche diesen annähert oder dass eine Einheit hier entsteht, dass das zugleich ein Abrücken mit sich bringen würde von den Gemeinschaften der Reformation. Ich glaube nicht. Auch hier gilt, dass dann ein größerer Reichtum eigentlich da wäre. Dass wir diesen einen Glauben haben, der eine ganz legitime Ausfaltung hat. Es gibt einfach einen Fächer von Stilen, wie Hans Urs von Balthasar es einmal gesagt hat. Dann gibt es an der katholischen Kirche die verschiedensten Orten, wo ganz unterschiedliche Charismen ausgeprägt sind. Wenn jemand in den Franziskanerorden geht, hat er eine andere Zielsetzung als jemand, der bei Jesuiten studiert. Und so darf es ruhig Akzente und Unterschiedlichkeiten geben, solange wir im Wesentlichen eins sind. Und wir wollen ganz besonders auch dafür beten, denn der Papst hat das ja sich auf seine Fahnen geschrieben und als erstes Ziel seines Pontifikates auch definiert, vor allem die Einheit mit dem Osten wiederzuerlangen. Auch wenn das vielleicht von uns manchen Preis kosten wird, natürlich jetzt nicht in der Preisgabe geoffenbarter Wahrheiten, das kann es nicht sein, aber dass man vielleicht auch bei uns auf manches akzeptiert, was am Anfang vielleicht uns schwerfällt, wir sollten und müssten diesen Weg gehen. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.